sind dabei, das Johannesevangelium auf durchzugehen. Heute kommen wir zum Teil 5. Wir haben das Johannesevangelium betrachtet und uns gefragt, warum wurde das Evangelium geschrieben, obwohl schon drei andere bestanden? Und dabei sind wir auf den Grundsatz in 5. Mose 19, Vers 15 gekommen, dass das Zeugnis aus zweier Zeugen Munde sein muss, um verlässlich zu sein. Und wenn wir uns jetzt die vier Evangelien angucken, sehen wir zweimal zwei Zeugen. Und da haben wir ein vollkommen zuverlässiges Zeugnis. Zwei Jünger Jesu, Matthäus und Johannes, und zwei Mitarbeiter von Petrus und Paulus, anerkannte Schriftpropheten in der damaligen Zeit. Vier Zeugen, ein vollkommenes Zeugnis. Das Johannesevangelium ist ja geschrieben, um aller Welt, den Menschen in der ganzen Welt Leben durch die Botschaft des Messias, durch die Botschaft Jesu Christi zu bringen. Und wir haben uns die Frage gestellt, beziehungsweise wir betrachten das Johannesevangelium durch die Brille, dass wir konkret fragen, was muss jemand hören und tun, um dieses Leben zu bekommen. Wir haben da im ersten Kapitel gesehen, das erste, was jemand tun und hören muss, ist, dass er Gottes Maßstäbe anerkennt. Das bedeutet, für einen Menschen, wie wir heute Morgen in Jesaja 59 gehört haben, dass der Mensch Sünder ist, Sünder, getrennt von Gott, und dass er Hilfe braucht, dass er einen Retter braucht, jemand, der ihn aus dieser Situation hinausholt. Und genau das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer bringt. Und in Lukas 7, Vers 29 und 30 lesen wir:
Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen.
Der zweite Teil ist, dass wir die Botschaft des Retters annehmen müssen. Wir müssen sie hören, müssen den Retter kennen, verstehen und dann die Botschaft und Glauben annehmen. Dann bekommen wir Sündenvergebung, die Bibel nennt das auch Neugeburt, die Reinigung von unseren Sünden und dadurch Gemeinschaft mit Gott. Der Messias wird mit Heiligen Geist taufen, das haben wir auch schon gesehen. Das ist der Empfang des Heiligen Geistes, der vorausgesagt ist, und dann die Belebung, die Befähigung, so zu leben wie Gott es sich für uns Menschen gedacht hat. Wir haben gesehen, dass Johannes der Täufer Jesus Christus als den Messias erkennt. Gott hat es ihm gesagt, derjenige, auf den du den Geist vom Himmel herabfallen siehst, wie in einer Taube, der ist der Messias. Und als dann sein Cousin Jesus Christus von Nazareth zu ihm kommt und sich taufen lässt, taufen nicht, um seine Sünden zu bekennen, denn Jesus war sündlos, sondern um die Maßstäbe Gottes anzuerkennen, sieht er die Taube, dass den Geist wie eine Taube auf Jesus kommt und begreift, dieser Cousin von ihm ist der von Gott angekündigte und autorisierte Messias. Er weist seinen Jünger darauf hin, wir haben gesehen, Jünger sind Menschen, die bereit sind zu lernen und die auch bereit sind, ihre normalen Lebensumstände zu verlassen, um der Lehre, dieses Lehrers, den sie nachfolgen, anzuhängen. Er weist seinen Jünger darauf hin, das ist also der Messias, und seine Jünger gehen Jesus Christus nach. Sie prüfen, ob er wirklich der Messias ist. Da haben wir gesehen, sie gebrauchen ihren Verstand, aber sie setzen ihn nicht absolut. Sie haben ihre Vorstellung, Gott auf Erden, wie wird er hier leben, wie wird Gott auf Erden leben, und deswegen gucken sie sich Jesus Christus genau an. Er ist natürlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, aber sie setzen nicht ihren Verstand, ihre Vorstellung, ihre Erwartung absolut, also über die Offenbarung Gottes, sondern nehmen das trotzdem an. Wir haben ein besonderes Zitat von Werner Heisenberg, ein Physiker-Nobelpreisträger aus dem 20. Jahrhundert, angeschaut.
Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.
Auf den ersten Blick liefert uns die Naturwissenschaft Annahmen, Erklärungen, die es uns erlauben, das Leben, die ganze Welt, das Universum ohne Gott atheistisch zu erklären. Aber wenn man genauer hinschaut, wenn man tiefer guckt, hier heißt es auf dem Grund ist, welches, wenn man ihn ganz austrinkt, dann merkt man, es geht nicht ohne Gott. Also auf den ersten Blick denkt man, es könnte ohne Gott gehen, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, es geht gar nicht ohne Gott. Ein Beispiel. Wie wurde Adam geschaffen? Als Baby oder als Erwachsener? Natürlich als Erwachsener. Ein Baby kann nicht selbstständig leben. Es braucht jemand, der es versorgt. Also Adam wurde als Erwachsener geschaffen. Wenn wir nun 3 Minuten nach dieser Schöpfung mit den Methoden der Naturwissenschaft den Körper von Adam analysieren würden, würden wir zu dem Ergebnis kommen, nach dem, was wir kennen und damit vergleichen, dass der Körper viele Jahre alt sein muss. Der Erkenntnis in der Naturwissenschaft also, dieser Körper ist viele Jahre alt. Die Wahrheit erst wenige Minuten alt. Und genauso ist es mit dem, zum Beispiel mit dem Weltall, nach den normalen Bedingungen von Schall- und Lichtgeschwindigkeit von Entfernung, kommt man zum Schluss, das Weltall muss viele tausend Jahre alt sein. Die Wahrheit ist aber, der allmächtige Schöpfer kann etwas schaffen, was so aussieht nach den Methoden, als ob es sehr alt ist, aber gar nicht so alt ist. Heute kommen wir zu Johannes 1 und lesen ab Vers 40.
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein.
Einer davon waren Johannes Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, wird hier nur mit Namen genannt, das ist Andreas. Dieser findet seinen Bruder, geht seinem Bruder Simon und führt ihn zu Jesus. Und Jesus gibt diesen Simon den Namen, unter den wir ihn kennen, unter den er deutlich bekannt ist, Petrus, was übersetzt Stein heißt. Wichtig ist, wenn wir das hier lesen, dass es nicht die Berufung von Petrus und Andreas zur Jüngerschaft ist, wie wir sie in den anderen, in den synoptischen Evangelien lesen. Zum Beispiel Markus 1, Vers 16 und 17, wo wir lesen:
Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen.
Diese Begebenheit und die Aussage von Jesus: Folgt mir nach, was die klassische Berufungsformel von einem Lehrer gegenüber seinen Jüngern ist, ist ein anderes Ereignis als das, was wir in Johannes lesen. Wir sehen hier in den solchen Evangelien, das findet am See von Galiläa statt. Gucken wir uns mal eben die Karte an. Dort sehen wir den See von Galiläa, das ist der See von Genezareth. Der ist ganz im Norden von Israel. Dort waren Andreas und Petrus Fischer. Jesus ist bei seiner Taufe nicht im Norden von Israel, sondern, das sehen wir in Johannes 1, Vers 19, in Betabara, das ist unten hier am Jordan. Dort tauft Johannes, diese Angabe wird uns extra im Johannes Evangelium gemacht. Also zwei unterschiedliche Ereignisse. Dort begegnet, dort unten in Betabara, begegnet Jesus Andreas und Petrus, die offenbar beide Johannesjünger waren, also Johannes dem Täufer nachfolgten, der Lehre, die er verkündete. Und jetzt begegnet Jesus ihn erst dem Andreas und der holt dann den Simon und Jesus gibt ihm den Namen Petrus. Beide kamen, das wird uns gleich gesagt, aus dem Ort Bethsaida. Das ist oben am See Genezareth. Die waren dort Fischer. Das war ihre Berufung, ihr Beruf, das war ihre Aufgabe und das macht ihr Vater auch schon belesen des Öfteren darüber. Oben in der Provinz Galiläa am See Genezareth, der auch See von der Provinz als See Galiläa genannt wird. Bethsaida ist der Ort, aus dem Petrus stammt. Wir wollen noch kurz mal über Petrus nachdenken. Petrus wird von Jesus Stein genannt. Er bekommt den neuen Namen, du sollst Stein heißen. Und sicherlich kennen wir den Vers aus Matthäus 16, Vers 18.
Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen.
Dieser Vers wird davon manchen benutzt, um zu sagen, dass Petrus das Oberhaupt der Gemeinde ist, auf den die Gemeinde sich gründet, der Chef eigentlich, der erste Chef und dann die Nachfolger von ihm. Das Papsttum wird also auf diesen Vers gegründet. Wer das Neue Testament liest, erkennt darin, dass das eben nicht hinhauen kann. Dieser Vers würde ausreichen, wenn man ihn genau betrachtet, zu sehen, dass das eben nicht der Fall ist, dass es nicht hintritt. Petrus heißt nämlich griechisch Petros. Und das Wort, was hier für Fels steht, ist das griechische Wort Petra. Also klar unterschiedlich von Petros. Und dieses Wort, das hier mit Fels übersetzt ist, wird in 1. Korinther 10, Vers 4 auf Jesus angewandt. Jesus ist der Fels, der das Volk Israel in der Wüste mit Wasser versorgte. In dem Zusammenhang ist es also, können wir uns denken oder vom Sinn her sagen, Jesus begegnet Petrus, als ihm das sagt, sagte, du bist Petrus, und dann zeigt er wahrscheinlich auf sich und sagt, auf diesen Felsen werde ich die Gemeinde gründen. Nicht auf Petrus, sondern auf Christus. Christus ist die Grundlage, ist der Fels, ist das Fundament der Gemeinde, nicht Petrus, auch wenn das manche so verstehen wollen, das ist nicht das, was dieser Vers aussagt. Wir lesen weiter ab Vers 43.
Folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh.
Jetzt kriegen wir hier wieder die Zeitangabe am folgenden Tag. Wir werden das zurückverfolgen am dritten Tag nach der Taufe Jesu. Nach den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas folgt auf die Taufe die Versuchung Jesu in der Wüste. Das kommt also jetzt noch. Aber bevor Jesus in die Wüste geht, und hier, dass er nach Galiläa gehen wollte, ist seine Absicht als Mensch zu sehen. Der Geist führt ihn aber in die Wüste. Das ist das, was er eigentlich macht. Er wollte nach Galiläa. Vorher begegnet er den Philippus und beruft ihn als Jünger. Folge mir nach, sagt er zu Philippus. Wir sehen übrigens hier am Rande, dass Philippus, Andreas und Petrus artig aus Bethsaida kommen. Und warum sind sie jetzt da? Weil sie Jünger, Nachfolger von Johannes dem Täufer waren. Eigentlich, wenn man das genau verfolgt, sind die meisten der Jünger Jesus später, die namentlich genannt werden, erst Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Philippus findet den Nathanael, offenbar auch ein Jünger von Johannes, dass Jesus so schnell findet und greifen kann, und es ihm wichtig ist. Und er sagt zu Nathanael: Wir haben den Messias gefunden, den von dem Mose im Gesetz und den Propheten, also das Alte Testament, spricht. Und Jesus, dieser angekündigte Messias, das ist der Mensch Jesu, von dem wir denken, er ist der Sohn des Josefs und der Maria, der also menschlich, den uns bekannt, der Cousin von Johannes dem Täufer, jetzt dieser Mensch, den wir kennen, dieser Jesus von Nazareth, ist der im Alten Testament angekündigte Messias. Nathanael sagt erstmal: Was soll aus Nazareth denn kommen? Kann von da der Messias kommen? Philippus diskutiert nicht mit ihm, er sagt: Guck in der Servan, kommen sie. Prüf das. Guckt man zur Verkehrt an, warum Nathanael so reagiert. Nazareth ist hier oben in Galiläa. Und der Norden in Israel war verachtet in den Augen der Hauptstädter, die in Jerusalem im Süden wohnten. So richtig gute Israeliten, die zum Tempel gingen, gingen die aus dem Norden auch manchmal, aber die wohnten halt dicht dran, die im Süden. Judäa, die Region, aus der die Stolzen, ja, die wirklich auf ihr Judentum stolz waren. In der Mitte Samaria, ihr seht das hier auf der Karte, eine Mischregion, und dann der Norden und dazu noch Nazareth, ein kleines Dörfchen. Deswegen die Aussage von Nathanael: Was soll denn aus dem kleinen Dörfchen, was aus Nazareth denn Gutes kommen? Aber er prüft das. Jesus sagt dann zu ihm:
Jesus sei Nathanael auf ihn gekommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit. in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Hier dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel.
Gucken wir uns das mal an, das ist vielleicht ein bisschen überraschend, die Reaktion von Nathanael. Nathanael ist ein Israelit, gehört zum Volk der Juden. Auf wen geht das Volk der Juden zurück? Auf Israel und auf dessen zwölf Söhne. Wie hieß Israel früher? Jakob. Das heißt Jakob Betrüger, das wissen wir. Also, das Volk, der Ursprung des Volkes Israel ist ein Betrüger. Und Jesus sagt zu dem Nathanael: Du bist ein Israelit, in dem keine Falschheit, kein Betrug ist. Und der Nathanael merkt, dieser Jesus, dieser Mensch, kann irgendwie mein Leben, meine Gedanken lesen, er kennt mich. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, dass er da antwortet: Ja, du hast recht. Das ist eher eine moderne Form, so zu reden. Das ist hier überhaupt nicht der Gedanke, der darin steckt. Und dann sagt Jesus den Nathanael, lässt ihm, also er sei unter den Feigenbaum, und Nathanael erkennt sofort, das ist übernatürlich. Dieser Mensch weiß mehr, als er wissen kann. Er ist allwissend. Und allwissend ist nur Gott. Also schließt er sofort, dieser Mensch muss Gott sein. Rabbi, Lehrer, du bist Gottes Sohn. Das ist der sofortige Schluss von Nathanael, der das Alte Testament gut kennt. Und wenn er der Messias ist, Gott, Gottes Sohn, dann ist er der König von Israel. Und damit ordnet sich Nathanael ihm klar unter. Er sagt: Du bist Gott, du bist mein König, dir gehorche und diene ich. Vers 50.
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sage, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Jesus antwortet dem Nathanael, der geschlossen hat, weil er diese Allwissenheit Jesu kurz aufleuchten sieht, das ist der Messias. Er sagt ihm nicht du, sondern ihr, das ist Mehrzahl, ich sage euch, das sagt er. Also nicht nur Nathanael alleine, sondern Mehrzahl. Wahrlich ist die Einleitung für etwas besonders Wichtiges. Und das sagt Jesus jetzt: Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wann hat das stattgefunden oder was ist damit gemeint? Es erinnert uns natürlich als Bibelleser an die Leiter aus dem Himmel, auf der die Engel auf- und niederstiegen, aus dem Traum, den Gott den Jakob schenkt in die Wüste. Jakob sah vom Himmel eine Leiter runterkommen, auf der die Engel und auf und niederstiegen. Jesus Christus ist die Erfüllung dieser Leiter, dieses Weg vom Himmel zur Erde, wie der Mensch überhaupt in den Himmel, bild gesprochen, kommen kann, mit Gott versöhnt werden kann. nur durch das Opfer Jesu Christi, der einzig Sündlose, der das Menschenland durch den Glauben zurechnet, können Menschen mit Gott versöhnt werden, Gemeinschaft mit Gott haben. Diese Leute in den Himmel. Engel werden in Hebräer 1,14 als dienstbare Geister bezeichnet. Engel dienen Jesus. Engel wirken. Er wirkt in der Kraft Gottes, kann man auch sagen. Und die ganzen Krankenheilungen und die ganzen übernatürlichen Dinge, die die Jünger jetzt in der Beobachtung sehen werden, machen ihnen immer weiter klar, festigen eigentlich ihre Überzeugung, Jesus ist Gott. Jesus ist der Messias. Jesus hat die Kraft, die allein Gott hat, und deswegen ist er Gott. In dem Sinne dienen die Engel Jesus, und in dem Sinne hat er den Himmel geöffnet, Zugang zu Gott geschaffen. Das konnte nur er tun, er allein, er ist der Messias. Wir gucken uns mal eben zwei Verse aus diesem Traum an. 1. Mose 28, Vers 14 und 15, dort heißt es.
Dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe.
Das sagt Gott dem Jakob im Traum. Die echte Erfüllung dieses Traums, dieser Zusagen, dieser Verheißung, ist natürlich Jesus Christus. Der Osten, Westen, Norden, Süden, der ganzen Welt durch das Evangelium die Botschaft bringt, mit Gott versöhnt zu werden, wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben, die Gemeinde zu gründen. Gott sagt zu, ich bin mit dir, ein Name Jesu, Immanuel, Gott mit uns. Und ja, sagt, bis es vollbracht ist, und das erinnert uns natürlich auch an die Worte Jesu, das letzte Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Das Opfer, was hier angekündigt oder im Bilde versprochen ist, ist in Jesus Christus erfüllt. Wir singen ja auch treffend das Lied, oder eine Zeile heißt in einem Lied, der Himmel steht offen zur ewigen Freude. Jesus Christus hat uns den Himmel, wenn wir wollen, im Bilde geöffnet, den Zugang zu Gott ermöglicht durch sein Opfer am Kreuz. Soweit, wir haben heute einige Namen von Jüngern Jesu gesehen und über ihn nachgedacht. Da ist als erstes, Johannes habe ich doch gar nicht erwähnt, das ist, zwei Jünger folgen Jesus ja nach, zwei Jünger von Johannes dem Täufer. Einer wird namentlich genannt, Andreas, der andere ist Johannes, der Schreiber des Evangeliums, der sich aus Zurückhaltung nicht selber nennt. Wir sehen das aber klar in den Listen der Jünger aus den synoptischen Evangelien. Johannes ist der Erste. Simon, die wir unter dem Namen Petrus kennen, und Andreas, sein Bruder. Dann ist die Rede hier von Philippus. Philippus ist der Erste, der wirklich berufen wird als Jünger, deswegen die Klammern. Die anderen sind zu dem Zeitpunkt noch nicht als Jünger berufen, das kommt später, gerade bei Andreas und Petrus, lesen wir es ja in Markus 1. Zum Beispiel. Und dann Nathanael, in den synoptischen Evangelien wird er Bartimäus genannt, der hier auch namentlich erwähnt wird. Was haben diese Menschen gemeinsam? Sie haben erkannt, sie sind davon überzeugt, dass der Mensch Jesus Christus Gottes Sohn ist. Der angekündigte Messias, der sie von ihrer Sündenschuld erretten kann. Und das ist die Frage, die der Heilige Geist hier durch diesen Text heute Morgen stellt. Bist du überzeugt, dass der Mensch Jesus Christus von Nazareth Gottes Sohn ist? Bist du davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist? Kannst du es auch anderen erklären, die das nicht sehen? Nicht jeder muss das anderen erklären können, aber jeder muss davon überzeugt sein, der Christus nachfolgen will. Nur wer davon überzeugt ist, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist und das im Glauben angenommen hat, kann überhaupt Vergebung der Sünden bekommen, mit Gott dem Vater versöhnt werden. Wenn diese Frage für dich geklärt ist, bleibt immer noch die Frage, die auch wir schon bei den Jüngern gesehen haben. Wenn du Leben aus Gott hast, wofür willst du dein Leben einsetzen? Vielleicht gerade jetzt interessante Frage, die man sich stellt. Wofür will ich eigentlich leben? Wofür will ich meine Zeit, meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Möglichkeiten einsetzen?